Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Guten Abend, Tobi.
Guten Abend, Thomas. Hallöchen. Da sind wir mal wieder.
Genau, und wir haben jetzt auch beschlossen, die Aufnahmen zu starten, bevor wir noch mehr über alles Mögliche vor der Aufnahme sprechen, was eigentlich auch ganz gut in den Podcast passen würde. Mhm. Unter anderem haben wir eben auch schon wieder über die Auswirkungen vom Coronavirus gesprochen und ja, das hört einfach nicht auf. Andererseits wird es ja anscheinend auch nicht besser. Ja, wir hatten gerade eben auch schon mal kurz drüber gesprochen, ja, über, ja, das passiert mittlerweile so viel und vor allem die Einschläge kommen immer näher.
Ja, Italien, das ist genau. So das Nächste. Baden-Württemberg, da ging es heute weiter. Also die Einschläge kommen näher und ich sag mal, man sollte jetzt nicht hysterisch werden, aber man sollte das ganze Thema auch nicht auf die leichte Schulter nehmen. Ich denke, man sollte einen gesunden Mittelweg finden, wie bei vielen Dingen im Leben. Und ja, man sollte jetzt behutsam und sagen wir mal nicht behutsam, das auch, aber sehr überlegt vorgehen, was man tut und was man macht. Sagen wir es mal so.
Genau, in dem Zusammenhang hatte Apple ja auch für die heutige Aktionärsversammlung eine Warnung ausgesprochen für die Teilnehmer und darum gebeten, wer halt in den letzten Wochen Kontakt mit Mitarbeitern, Kollegen, Freunden, Bekannten, Familie hatte, die in China zu tun hatten, eventuell in Kontakt geraten sein könnten mit Leuten aus den betroffenen Regionen, dass die sich vielleicht dann doch besser selbst unter Quarantäne setzen und vielleicht da Abstand nehmen, davon auf der Versammlung aufzulaufen.
Ja.
Halte ich eigentlich auch für sinnvoll, dass man das halt da den Teilnehmern auch nochmal vorher bewusst macht. Ja, nicht jeder denkt unbedingt daran, dass vielleicht, keine Ahnung, die Tochter gerade von einer Asia-Rundreise zurückkommt oder ihr Freund vielleicht zurückkommt. Ja, man kann sich da ja dann eventuell über fünf Ecken ja auch anstecken, ja, und da das weiter verbreiten. Waren ja auch gerade wieder Fälle, die halt die letzten Wochen aufgetaucht sind, wo es so ähnlich ungefähr war. Von daher gerade auch als Apple, als international, oder wo ja auch dann international ja auch Besucher kommen, macht das, denke ich mal, durchaus Sinn, dass man da auch aktiv vorher nochmal die Besucher drauf anspricht, ja.
Das sehe ich genauso. Also sie haben ein relativ langes Statement rausgehauen zu dieser ganzen Geschichte und sie haben auch geschrieben, dass sie mit der amerikanischen Seuchenschutzbehörde zusammenarbeiten und sich da, wie gesagt, an die Richtlinien halten, die dort rausgegeben worden sind. Und die Richtlinie hat ja auch, beinhaltet ja auch, dass wenn jemand im Februar zum Beispiel dort drüben war, in China war, dass man dann 14 Tage in Quarantäne sich befinden sollte. Und ich frage mich, wie das Apple kontrollieren will, ob derjenige nun wirklich in Quarantäne war oder nicht, der auf diese Veranstaltung geht. Das ist jetzt die andere Sache. Ne?
Wie wollen sie bei Nicht-Apple-Mitarbeitern kontrollieren, wer überhaupt eventuell dort war oder Kontakt zu jemandem hatte. Genau. Also du musst ja wirklich auf den gesunden Menschheitsverstand
dann Menschenverstand, genau.
Menschenverstand setzen. Was du noch machen könntest, wäre halt ein Screening bei den Leuten, die halt irgendwie anreisen, Temperatur messen, etc. Aber mein Gott, das muss ja kein Corona sein.
Mit der Temperaturmessung machen sie ja in China bei den Apple Stores, da ist halt Personal aufgestellt, das misst die Temperaturen bei Leuten, die dem Sicherheitspersonal verdächtig erscheinen oder nicht mehr so gesund aussehen oder wie auch immer. Ich glaube, sie machen da auch nur Stichproben, was ich gelesen habe. Sie gehen da jetzt nicht kontinuierlich durch und messen bei jedem Fieber, sondern bei Leuten, wo man die nicht mehr so ganz gesund aussehen, sagen wir es mal vorsichtig.
Ja.
Ist ja auch gut, dass dort diese Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden und nur so kann man die Situation irgendwie in den Griff bekommen. Und da sieht die Situation ja noch ein bisschen anders aus. Ich glaube, da drüben sind 77.000 Leute infiziert und 170 registrierte Todesfälle gibt es derzeit.
Das sind das ist, glaube ich, schon einiges höher mittlerweile als 170.
Mittlerweile höher, okay.
Ja, ja. Dann, die bewegt sich, glaube ich, mittlerweile im vierstelligen Bereich.
Oh, so weit schon nach oben gegangen. Okay. Das war der letzte Stand.
Aber auch hauptsächlich halt alte Also ein hoher Anteil halt von älteren Toten, wie bei uns in Europa auch. Ja. Die Todesfälle, die wir hatten, waren ja zum Großteil schon ja, ältere. Und ja, aber nichtsdestotrotz, ja, es ist natürlich schon, ja.
Ja, jeder Tote ist einer zu viel, auf jeden Fall ist
Sozusagen,
es. Ja, gut. Ja, obwohl ich meine, jetzt nochmal auf das Shareholder-Meeting
ja.
zurückzukommen, das hätten Sie eigentlich auch generell online abhalten können. Also ich glaube, das ist eine Veranstaltung, wo man wirklich nicht
Ja.
vor Ort sein muss. Also das hätten Sie anders regeln können, sage ich jetzt
Ja,
mal so.
hätte man, ja.
Ne? Weil da geht es ja wirklich nur um Zahlen und nichts Großartiges, was man vor Ort erledigen muss, ist meine Meinung. Ja. Glaubst du denn, dass das eventuelle Apple-Event ist gefährdet, wo man ja munkelt, dass es am 31. stattfinden soll?
Ich denke nicht, ob man das natürlich jetzt mit großem Trara und Besuchern irgendwo vor Ort abhalten muss, ist eine andere Frage. Man könnte da ja auch vieles online dann einfach erledigen. Um die Produkte, wo es geht, hatten wir, glaube ich, letzte Sendung schon gesprochen, wo ja auch dann gerüchteweise, beziehungsweise ja, die Infos dann auch kamen, dass Produktion teilweise verlagert werden soll in Länder, die halt nicht von diesen Vorsichtsmaßnahmen betroffen sind, wie zum Beispiel ja in China oder unter anderem Foxconn, ja, die ja sehr verzögert, spät erst angelaufen sind, wieder teilweise auch stark unterbesetzt. Was die Werke betrifft, wo, glaube ich, mittlerweile auch Angebote gemacht werden an Mitarbeiter, wo halt ja zusätzlich nochmal Leistungen angeboten werden, um die halt zurück in die Produktionsstätten zu ziehen. Von daher ist eine gute Frage. Ich denke nicht, dass es zu großen Verzögerungen kommt, sagen wir mal so, bei den Ankündigungen von neuen Produkten. Ob das vom Auslieferungstermin oder von den Mengen, die dann zur Verfügung stehen, wie das aussieht, ist eine andere Frage. Aber ich glaube nicht, dass Apple da jetzt das endlos nach hinten rausschiebt. Ja. Ob man dann, wie gesagt, Großpresse oder so dazu einlädt, ist die andere Frage. Vielleicht macht man es dann auch wirklich nur eine Pressemitteilung und vielleicht zwei, drei Produktvideos, die man raushaut, ja, aufgrund der Sache, dass man halt nicht vor Ort einlädt. Aber ich denke nicht, dass die sich da irgendwie groß oder dass es ausfallen lassen, beziehungsweise groß irgendwie nach hinten schieben. Das glaube ich jetzt nicht.
Ja, es kommt ja auch darauf an, was vorgestellt wird, wie umfangreich
Ja.
das werden wird, ob es wirklich nur ein iPhone 9 sein wird, ob es ein iPad Pro sein wird, etc., wie umfangreich das Event vom Inhalt her sein wird.
Ja,
Das ist die
beziehungsweise was
Frage.
verspricht sich Apple von den Produkten? Das kann in Anführungszeichen nur ein iPhone 9 sein, aber wenn das preislich beziehungsweise ausstattungstechnisch so gut ist oder Apple sich davon so viel verspricht, ja, auch eventuell für bestimmte Märkte, dass man da eine Präsentation machen muss, will, ja, kann, dann
Ja,
würden sie es bestimmt gerne machen, aber
wegen
ja.
einem Gerät ein Event weiß ich nicht.
Ja, okay,
Glaube
da
ich
war ja auch
nicht.
noch iPad-Updates,
Ja,
waren ja
klar.
gemunkelt,
Und
von daher, ja.
das ist die Frage mit dem iPad-Update. Da gibt es im Moment auch so ein paar unterschiedliche Gerüchte, die so ein bisschen auseinanderlaufen. Man munkelt ja, dass das iPad Pro also jetzt zeitnah vorgestellt wird. Zum kommenden Event, zum eventuell kommenden Event. Da gab es ja auch ein paar Leaks von Ben Gaskin, dass da schon konkret die Hüllen zu sehen sind, etc. Und man geht ja auch davon aus, dass das die echten Hüllen sind. Also das sind im Moment die letzten Gerüchte bezüglich des iPad Pros. Und dann gab es dann wiederum ganz neue Gerüchte zu einer Geschichte, die aus den Bereich von Mr. Ku kam, dass er sagt, das neue iPad Also das iPad Pro wird ein Mini-LED-Display haben. Und da hat er auch schon konkrete Lieferanten genannt, die da ganz heiß drauf sind, das ganze Ding, also die Display-Technik zu liefern, die auch schon auf diese Mini-LED-Technologie spezialisiert ist und die angeblich marktführend sein soll. Das ist die Firma Innolux. War mir vorher kein Begriff, habe mich da so ein bisschen in das Thema eingelesen. Und da sieht es aber so aus, dass er von vom Herbst spricht. Das heißt, dass erst im Herbst dementsprechend die Geräte so verfügbar sein können, weil noch gar keine konkreten Produktionsabkommen oder Lieferabkommen mit der Firma Innolux abgeschlossen worden sind. Und dann kann man ja im Endeffekt davon ausgehen, wenn jetzt diese Gerüchte stimmen und wenn jetzt auch dieses Gerücht von Mr. Ben Gaskin stimmt, dass wir im Herbst dann nochmal ein Update sehen werden. Und das ist auch diese Schlussfolgerung, die viele Kollegen auch treffen, dass man im Herbst nochmal ein dezidiertes Update vom 12,9-Zoll-Gerät sieht und dass die kleineren Geräte halt kein Mini-LED-Display bekommen werden. Und das waren ja auch schon mal diese ursprünglichen Gerüchte, die wir mal vor ein paar Monaten hatten, dass nur ein Gerät aus dieser Reihe Mini-LED bekommen soll. Das war ja auch die Basis dieser ganzen Gerüchte.
War das nicht dieses von mir scherzhaft genannte iPad Pro Pro?
Genau. Und diese Gerüchte wurden jetzt wieder neu rausgekramt. Und da hat ja auch der Kuo auch schon wieder was von damals schon von Mini-LED gesagt. Aber da hat er, wie gesagt, das noch nicht untermauern können mit Lieferantenberichten. Und wie gesagt, jetzt hat er den Lieferant Innolux rausgekramt. Und da wird jetzt im Endeffekt mehr draus oder es wird ein bisschen konkreter aus dieser ganzen Geschichte. Wie gesagt, so nahe noch ein Update im Herbst und wenn Sie jetzt das iPad Pro vorstellen, ja, muss man gucken, ob das wirklich der Fall sein wird. Allerdings, wenn Sie wirklich nur ein Gerät zeigen werden mit Mini-LED-Display, kann das der Fall sein, dass das dann trotzdem im Herbst nochmal geupdatet wird.
Ja, gute Frage. Also wenn sie jetzt wirklich noch was machen sollten in Bezug auf iPad, kann ich mir eigentlich Herbst schlecht vorstellen. Da sie eventuell jetzt nur eine Version updaten, im Herbst nochmal die nächste. Schwierig. Jetzt alles updaten, im Herbst nochmal ein Update. Für eins der Geräte, wegen Micro-LED vielleicht. So kurz dann? Nee. Sehr schwierig.
Ja, deswegen.
Da müssen wir sowieso mal abwarten. Vielleicht macht uns auch hier Corona nochmal einen Strich durch die Rechnung. Ich hatte heute auch nochmal eine News gelesen in Bezug auf Coronavirus, dass einer der RAM-Lieferanten von Apple gesagt hat, oder seine Mitarbeiter noch zu Hause lässt. Ja, weil ein Mitarbeiter anscheinend Kontakt hatte, auch zu einem Corona-Erkrankten und es daher die nächsten Wochen halt keine, beziehungsweise halt zu verzögerter Produktion kommen wird, ist auch die Frage. Ja, ich weiß, mir fällt jetzt leider der Name der Firma nicht mehr ein, aber RAM, ja, auch so ein Ding, ja, geht ja schlecht iPad oder iPhone ohne, ja. Von daher,
Ja, und vor allen Dingen RAM sind natürlich Bauteile, wo nicht nur Apple von abhängig ist, sondern die komplette Industrie, also die komplette IT-Industrie, von Dell angefangen bis zu Lenovo, alle benötigen RAM-Module oder RAM-Bausteine in ihren Systemen. Also da ist natürlich eine wahnsinnig große Abhängigkeit von den Lieferanten, ne, vorhanden. Das ist das Problem. Ja. Schauen wir mal, was das iPad macht. Und weil es schon reinpasst, hat Kuo auch noch was rausgehauen. er prognostiziert jetzt, dass wir im Jahr 2021, in dem ersten Halbjahr, die ersten Macs mit ARM-Prozessoren sehen werden. Also dieses Thema taucht immer wieder ganz neu auf. Und da hat er angeblich konkrete Informationen aus dem Dunstkreis von TSMC, einer der Lieferanten. Und man sieht die Planung von immens großen Abnahmen von SoCs und das kann nicht nur das für das iPhone 12 sein und für das iPad etc., sondern das muss sich auch auf andere dementsprechende Modelle beziehen und aus diesem Grund heraus prognostiziert Ming-Chi Kuo, dass wir die ersten Macs 2021, also im ersten Halbjahr 2021 mit ARM-Prozessoren sehen werden. Na, da bin ich sehr gespannt.
Da würde ich sagen, wenn wir auf der WWDC nichts zu ARM-Prozessoren in Macs hören, werden wir auch nicht zeitnah in der ersten Hälfte was sehen. Ja.
Das würde ich auch sagen, weil das kann man nicht silent machen oder sollte man nicht silent machen, das ist erklärungsbedürftig. Ja,
also es kommt drauf an, also mittlerweile auch wie Mac-Apps in den App Store eingereicht werden, könnte Apple auch hingehen und könnte die selbst nochmal kompilieren, ja, und zum Großteil dürfte da wahrscheinlich kaum was schief gehen. Dass man dann sagt, okay, ab heute sind ARM-Versionen dann auch im App Store verfügbar, ja. Ginge, denke ich mal, für einen Großteil der Apps schon. Aber ich denke nicht, dass Apple das machen würde.
Naja, es ist ja auch nicht nur erklärungsbedürftig dem Entwickler gegenüber, sondern auch den Kunden gegenüber. Wenn sie jetzt ein neues Gerät vorstellen und da einfach das so silent auf den Markt bringen, hier, jetzt gibt es ein, naja, da sollte man schon ein paar Worte drüber verlieren, nach meiner Meinung.
Ich denke, bis auf die Emulation von Windows, ja, die natürlich dann so nicht mehr funktionieren würde auf ARM-Macs, aber da weiß Apple besser Bescheid, wie viele Leute benutzen Windows auf ihren Rechnern, als ich oder als wir jetzt. Ich habe keine Ahnung, wie viele Prozent das noch machen. Ja, also ich mache es definitiv nicht mehr. Von daher keine Ahnung, wie viele Leute da tatsächlich noch Windows auf ihren Macs einsetzen. Aber für dich als Nutzer macht es doch keinen Unterschied, ja, wenn du, wie gesagt, kein Windows oder kein Linux am Nutzen bist an deinem Rechner. Ja, wobei Linux auf ARM gibt es eigentlich auch ein paar gute Distributionen. Aber für dich als Mac-Only-User macht es doch keinen Unterschied, ob du jetzt Intel oder ARM drin hast, solange deine Software nach wie vor läuft und du nicht unbedingt jetzt große Leistungseinbußen hast.
Ja, das ist richtig, aber sie haben natürlich dann, ich gehe auch mal davon aus, wenn sie jetzt im 2021 einen ARM-Prozessor vorstellen, dass es dann auch zu diesem Zeitpunkt ein neues Gerät geben wird, dass erstmalig dann diese ARM-Technologie auf macOS oder für macOS unterstützt. Und das wird dann nach meiner Meinung oder nach meiner Prognose dann das Revival oder die Wiedergeburt des MacBook 12 Zoll sein. Oder
MacBook Air, genau.
Also was im ultraportablen Bereich, und das wird nach meiner Meinung dann entweder ein komplett neues Gerät sein oder in Anlehnung an das 12-Zoll-Gerät, was ja nicht mehr produziert wird und was nicht mehr im Programm ist. Und dass sie dann das dementsprechend als wahnsinnig leistungsstark in dieser Klasse demonstrieren, lüfterlos, wahnsinnig lange Akkulaufzeit und damit halt anfangen. Das ist so meine Idee, die auch, denke ich, sehr nahe liegt.
Ja, MacBook Air, sowas in die Richtung, ja.
Und wenn sie das halt so konzipieren und so zeigen werden, dann ist es, denke ich, schon ein bisschen erklärungsbedürftig.
Ja, das Einzige, was sie machen könnten, ist zum Beispiel Akkulaufzeit verdoppelt sich von heute auf morgen. Peng. Ja, das wäre zum Beispiel so ein Ding, dass man da nochmal drauf eingeht, ja, welche Vorteile halt die ARM-Architektur bringen. Ja. Aber ansonsten, sowas könntest du theoretisch auch also sie werden es nicht tun, weil es ist ja In-House und Prozessor und eine neue Prozessortechnologie, bla bla bla. Also sie werden da auf jeden Fall entsprechend auch drauf eingehen wollen bei einer Präsentation der Geräte. Aber wie gesagt, du könntest theoretisch sowas auch silent machen. Weil welche Auswirkungen hat es denn für dich wirklich, ob welcher Prozessor drin steckt? Außer, dass wahrscheinlich der ein oder andere sagt, hallo, jetzt produzieren sie die Billigchips noch selbst und verlangen trotzdem noch diese Preise, ja, weil du dann nicht mehr mit dem, in Anführungszeichen, teuren Einkauf bei Intel argumentieren kannst, ja. Das ist auch nochmal so eine Diskussion, die garantiert aufkommt.
Das ist richtig. Aber das wird Apple nicht machen, weil Apple erzählt ja auch immer gerne eine Story.
Ja, ja, und, nee, also, ja, ne, das ist das ja, wird kein Silent geben, aber
nein, klar.
Wie gesagt, solange es hinterher nicht schlechter läuft als vorher.
Ja, ja.
Das Problem ist halt wirklich die Leute, die halt Windows auf ihren Geräten nutzen, weil das wird so ohne weiteres dann erstmal nicht mehr so funktionieren. Ne?
Das wird Probleme geben. Ja,
das ist die Frage, wie weit ist dann Microsoft mit ihrer ARM-Geschichte vielleicht? Windows on ARM ist ja auch so ein Thema. Wie gut wird das dann oder wie gut wird es bis dahin dann laufen? Und wie eingeschränkt wird es halt dann, wie gut wird es laufen einfach? Momentan ist es ja noch nicht so dolle, was man so hört. Aber ja, es ist ja die Frage, kommt es dann auch nächstes Jahr? Sollte es mit ein Feature sein, was Apple gerne hätte, ja, in Bezug auf auch Windows auf ARM, dann sind die mit, denke ich mal, sowieso mit Microsoft in Kontakt und werden da gucken. Aber mein Gott, wie groß ist dann bitte die Nutzerzahl noch von Leuten, ja? Genauso ja, würde mich mal interessieren, die Installationsbasis von Parallels zum Beispiel. Oder es gibt ja auch noch andere Anbieter, aber.
Ja. Und dann kommt ja auch noch dazu, wenn jetzt die Theorie aufgeht, dass sie wirklich so ein kleines, ultraportables Gerät rausbringen, wie groß ist denn der Nutzerkreis, der auf solch einem Gerät Windows und macOS parallel einsetzen will? Das ist dann noch die zweite Frage.
Ja, man darf aber auch nicht aus den Augen lassen, wenn es Apple macht, wird es nicht das einzige Gerät bleiben.
Nein, das wird sich dann sukzessive erweitern, aber da geht ja noch ein bisschen.
Die einzigen Geräte, wo ich momentan noch so ein großes Fragezeichen habe, ist halt iMac Pro und Mac Pro.
Ja, aber ich denke, das wird dann noch am längsten dauern, bis da ein ARM-Prozessor reinwandern wird.
Aber alles andere? Ja.
Also ich denke
vielleicht mal, noch das MacBook Pro, auch nochmal so ein Ding. Aber ansonsten?
Ja. Ja. Schauen wir mal. Bleibt spannend.
Ja, die Frage ist auch, wenn du wirklich in der ersten Jahreshälfte 2011 die Geräte bringen willst, was ja auch nicht mehr so lange ist, ja, sind 12 Monate vielleicht. Mhm. 12 bis 15, sagen wir mal. Macht es dann Sinn, jetzt auf Intel-Basis ein MacBook 14 Zoll oder ein MacBook Pro 14 Zoll auf den Markt zu bringen? Wenn, na okay, die Frage ist halt Roadmap, Intel, welche Power hätten die neuen ARM-Chips dann eventuell, könntest du damit ein MacBook Pro dann auch mit einem ARM-Chip machen, jetzt schon oder würde das nochmal länger dauern? Ja, okay.
Ja, es kommt darauf an, wie viel du da reinsteckst an Prozessoren. Ne? Da kann man natürlich.
Eine Multi-Architektur?
Ja, warum nicht? Wäre möglich.
Wäre möglich, ja. Ist halt die Frage, inwieweit würde das Sinn machen? Nee, aber wenn du wirklich mit MacBook Air anfängst, hast du ja auch nicht so den Druck wie bei den MacBook Pros. Wenn du dann sagst, okay, die wären vielleicht ein Jahr später dran oder das Jahr drauf dran, hätte ja die Prozessortechnologie auch eventuell nochmal den Sprung getan, dass du dann sagst, okay, ohne Leistungseinbußen kannst du auf ARM gehen und hättest da eventuell nochmal x Stunden mehr rausgeholt, ja. Wäre natürlich auch nett, ja. Und in der Zwischenzeit hängst du wahrscheinlich irgendwo bei Ice Lake. fest ist jetzt falsch, aber dass du da halt so lange dann auf jeden Fall nochmal die MacBook Pro-User mit Intel-Chips beglückst, ja.
Ja. Ich meine, eins ist sicher, es wird eine wahnsinnig lange Zeit geben, wo beide Plattformen unterstützt werden. Allein schon, wenn ich mir jetzt anschaue, die Leute, die sich einen neuen Mac Pro gekauft haben, die wollen natürlich auch lange mit dem Gerät arbeiten. Also wird es auch einen langen Intel-Support geben in den kommenden macOS-Versionen. Also da sollte man sich auch gar keine Gedanken drüber machen. Also zum jetzigen Zeitpunkt,
was ich mich frage, ist, wie schnell will Apple dann die Geräte oder die Geräte auf ARM umstellen. Das ist die Frage. Würden sie wirklich das jedes Jahr einen Mac, also MacBook, MacBook Air, das Jahr drauf vielleicht MacBook Pro, dann beide MacBook Pro oder nur das kleine und das große dann später?
Ja.
iMac, wie sieht es da aus von der Leistung her? Vielleicht nochmal das Jahr drauf? Oder zuerst der iMac, dann die MacBook Pros? Oder würden sie gerne alles ziemlich zeitnah machen? Ist auch die Frage, wie steht Intel dazu? Wenn die heute ein MacBook auf ARM-Basis machen, würde wahrscheinlich Intel noch nicht mal so groß jucken, ja, weil ja, Mobile, Ultra-Mobile, je nachdem, ja, der Trend, das ist ja auch gerade die Geschichte im Intel, im Windows-Bereich. Microsoft würde da ja auch gerne auf ARM gehen, alleine wegen den Akkulaufzeiten. Von daher wäre da Intel vielleicht noch relativ cool, wenn es nur ein MacBook wäre. Ja, aber wie geht's dann? Was ist dann mit Intel, wenn Apple wirklich die komplette Produktfamilie umstellen würde oder wollte?
Ja, das ist die Frage. Ich meine, Apple ist zwar ein großer Kunde, aber lange nicht der größte Kunde. Also da
Nein, das andere, nicht. Der Windows-Markt ist immer einiges größer. Ja.
Eben, also Dell, Lenovo etc., die setzen da wesentlich mehr um, aber es ist trotzdem ein bedeutender Kunde. Ganz klar, keine Frage.
Ja, vor allem als Technologieträger eigentlich mit der Kunde.
Ja.
Wenn Apple mal auf ARM umstellt und das auch wirklich reibungslos bzw. sehr gut mit macOS 10 funktioniert, dann ist doch die Frage, wie reagiert Microsoft? Ja, beziehungsweise wie schnell können die wirklich an oder kriegen die Windows ARM irgendwie rausgedrückt oder angepasst oder sehr gut zum Laufen? Ja, und wann stellen PC-Produzenten oder Laptop-Produzenten auf ARM um?
Ja, klar.
Und dann wird es eng für Intel, ja.
Und dann kommt ja noch das Problem dazu, nach meinen Informationen ist dieses ganze Thunderbolt 3-Problem in Kooperation oder im Zusammenspiel mit der ARM-Technologie noch gar nicht gelöst. Also ich weiß noch nicht, ich habe noch nicht davon gehört, dass es da irgendwelche Funktionen
gibt. Ja, es ist halt ein Intel-Baby, ja.
Ja, ich meine, es gibt ja mittlerweile schon erste Ryzen-Mainboards, die man auch kaufen kann mit Thunderbolt 3-Support. Da kann man dann dementsprechend als Mainboard-Hersteller sich den Chip dazu kaufen von Intel. Es gibt zum Beispiel, glaube ich, von Asus ein Mainboard. Das kann man sowohl ohne Thunderbolt 3 kaufen als auch mit Thunderbolt 3. Kostet dann ein bisschen mehr auf Ryzen-Basis. Also da hat sich ja schon was getan in der Hinsicht. Ja.
Aber wo in der Windows-Ecke hat denn wirklich irgendjemand Bedarf an Thunderbolt 3?
Ja, das ist jetzt nochmal ein ganz anderes Thema, aber ich meine halt im Zusammenspiel mit ARM und Thunderbolt 3, das auf klar. Apple bezogen, weil das ist ja nun eines der wichtigsten Technologien für Apple, Thunderbolt 3. Und von daher sollte da schon Funktion da sein und es sollte schon funktionieren im Zusammenspiel. Und ich kenne bis jetzt noch keinen Ansatz und noch keine Information, dass das gelöst ist, das Problem, oder dass da irgendwo, wahrscheinlich wird dran gearbeitet, aber ich weiß da noch nichts von.
Ja, deswegen wäre vielleicht wirklich so ein MacBook oder gar keine schlechte Idee. Ja.
Aber selbst da will man ja Thunderbolt 3 reinhaben. Als Schnittstelle.
Ja. Will man? Muss man? Also das alte MacBook hatte USB-C und das war's.
Ja, aber gibt sich Apple die Blöße, das dann mit...
Ja. Das ist kein Profigerät. Du brauchst kein Thunderbolt 3 an einem MacBook.
Ja.
An der Geräteklasse brauchst du eigentlich kein Thunderbolt 3. Es wäre nice to have, aber ich denke, es ist kein zwingendes Muss. Das würde jetzt keinen Apple-Kunden davon abhalten, sich das Gerät zu kaufen.
Jedenfalls nicht, der sich für so ein Gerät interessiert. Ja, das mag sein, das stimmt. Ja.
Weil sobald du irgendwo Thunderbolt 3 oder einen Grund hast, Thunderbolt 3 einzusetzen, sei es jetzt aufgrund von wirklich sehr großen Datenmengen, die du hast aufgrund von Video oder Fotografie oder Musikproduktion oder Videoproduktion, wäre so ein Gerät wie ein MacBook eigentlich das falsche Gerät. Da würdest du eher in die Pro-Richtung gehen und da sehe ich nach wie vor nicht, dass sie da anfangen würden mit der Umstellung auf ARM.
Nee. Zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Nee, das stimmt. Ja.
Und wie gesagt, so ein MacBook oder ein MacBook Air könntest du auch ohne Thunderbolt 3 denke ich mal, verkaufen, ja.
Ja. Ja, jedenfalls ein MacBook, weil bei MacBook Air würden sie ja dann wieder, weil das hat ja mittlerweile Thunderbolt 3, das aktuelle MacBook Air, und wenn sie jetzt eins rausbringen würden mit ARM und USB-C, wäre es für gewisse Kunden verwirrend. Ja, okay. Also müssten sie die Bezeichnung Air rauslassen, ja, und müssten das irgendwie anders
nennen. Ja, wieder aufs MacBook oder so gehen zum Beispiel.
Genau.
Ja.
Hm,
genau. Genau.
Ja. Da würden sich ja viele schon freuen, wenn sie einen zweiten USB-C-Port hätten. Das hat ja damals nur einen gehabt.
Das könnte man, denke ich, mal einrichten, ja.
Ja, das glaube ich doch auch. Hoffe ich mal. Gut. Und dann gab es ganz neue Informationen aus dem Umfeld der Firma oder der Supermarktkette Target. Hast du das mitbekommen?
Nö.
Okay, war spannend. Also ein Target-Mitarbeiter hat aus dem internen Warenwirtschaftssystem mal so ein paar Screenshots veröffentlicht. Also es waren eher dementsprechende Bildschirm, also Fotos, die vom Bildschirm gemacht worden sind. Der YouTuber John Poser hat dementsprechend so ein paar Leaks rausgehauen, dass im Warenwirtschaftssystem dementsprechend, das habe ich aber sehr oft dementsprechend gesagt, sehr schön, toll, Produkte aufgetaucht sind von Apple mit Bezeichnungen AirPods, Generation X. So. Und sie wurden auch schon mit Namen, und nicht mit Namen, sondern mit Preisen benannt. Und die Preise lagen, oder der Preis für das Gerät lag bei 399 Euro. Und aufgrund dessen, dass dieser Preis sehr hoch ist, höher als bei den AirPods Pro, geht man davon aus, dass das Over-Ear-Kopfhörer sein sollen, sein werden, leitet man halt aus dem Preis ab. Denn wurde bei Target halt nachgefragt, was das auf sich hat, ob erstmal die Fotos echt seien, etc. Sie haben bestätigt, dass diese Fotos aus dem System sind, das haben sie getan, aber sie haben erstmal nicht genannt, wer oder was oder wie und das veröffentlicht hat. Das blieb weiterhin unter dem Deckmantel des Schweigens, aber sie haben auch noch dazu gesagt, als Anmerkung, dieses Generation X, das kann auch nur ein Platzhalter sein, das muss nicht sein, dass das dann auch dementsprechend die Bezeichnung des Produktes ist, das haben sie auch noch eingeräumt. Also sie haben, wie gesagt, nur den Preis bestätigt, aber sie haben nicht gesagt, um was es sich genau handelt. So, es liegt ja nahe, dass es Over-Ear-Kopfhörer sein werden, ist das Gerücht oder die Spekulation, würde ich jetzt auch unterschreiben, und diese Gerüchteküche brodelte ja schon lange, dass dementsprechend da was kommt.
Hm? Ja, hatten wir auch schon drüber gesprochen. Ja,
naja, dann hat sich das halt mal bestätigt.
Wobei ich ja noch gesagt hatte, wir haben ja immer noch Beats. Ja? Braucht
ja,
es unbedingt Kopfhörer mit Apple-Branding.
Aber es gibt aber auch Leute, die mögen Beats nicht unbedingt.
Hm? Ja, ich sag ja, gibt's, muss man da nochmal halt was mit Apple-Branding machen. Mir erschließt sich das Ganze noch nicht so, aber mein Gott, sollen sie es machen? Ja.
Ja, und um das jetzt noch zu komplettieren, im gleichen Umfeld oder aus dem gleichen Umfeld gab es auch Screenshots mit einem neuen iPod Touch. Wurde da deklariert mit iPod Touch Pro. Da ist die Frage, ist es vielleicht nur ein Platzhalter? Ist es eine Irreführung? Vielleicht könnte es auch sein, dass es ein Platzhalter ist für das neue iPhone und es handelt sich gar nicht um einen iPod Touch. Finde ich jetzt etwas weit hergeholt, die Theorie. Ich finde es schon, dass vielleicht ein neuer iPod Pro kommt, iPod Touch Pro kommt, weil die Spekulation hatten wir auch schon vor ein paar Monaten im Hinblick auf Apple Arcade. Spiele etc., mhm, dass da eine leistungsfähige in Anführungsstrichen Handheld-Konsole kommt, mit ein bisschen mehr Dampf im Kessel und deswegen vielleicht die Titulierung Pro, und bei Apple ist ja jetzt vieles Pro. Mhm. Also was nicht bis drei auf den Bäumen ist, wird bei Apple derzeit Pro genannt. Von daher könnte es sein, dass wir vielleicht doch da einen größeren iPod Touch sehen werden, also größer von der Leistungsklasse oder von der Performance her. Und zu guter Letzt wurde auch noch ein neues Apple TV dort geleakt, in Anführungsstrichen, aber das ist ja auch mehr oder weniger auch dran, dass da was Neues kommt. Und wiederum auch in Hinblick auf Apple Arcade bisschen mehr Leistung, um dieses ganze Arcade-Thema noch ein bisschen mehr mit Hardware zu untermauern oder dem Ganzen noch ein bisschen mehr Performance zu geben. Jo.
Jo.
So, und jetzt geht's weiter mit nochmal mit AirPods, wo wir gerade noch beim Thema sind. Die DigiTimes hat angeblich aus der berühmt-berüchtigten Lieferkette herausgefunden, dass wir AirPods Lite, AirPods Pro Lite sehen werden. Angeblich gibt es schon konkrete Kontaktaufnahmen zu Herstellern von Komponenten, die dafür benötigt werden. Und wir werden wohl angeblich demnächst bald Lite-Versionen der AirPods Pro sehen. Klingt auf den ersten Blick etwas skurril, aber finde ich jetzt gar nicht mal, weil ich denke, es gibt auch eine Menge Hörer, Nutzer, Hörer im wahrsten Sinne des Wortes, die den Komfort von diesem In-Ear-System haben wollen, aber vielleicht kein Active Noise Cancelling haben wollen oder auch nicht bereit sind, da den Aufpreis für zu bezahlen. Aber halt den Tragekomfort, weil es gibt ja auch, wie gesagt, eine Menge, die mit den AirPods, die in den klassischen AirPods gar nicht klarkommen und den In-Ear-Kopfhörer suchen wollen, aber nicht 279 Euro ausgeben wollen. Vielleicht ist das der Mittelweg.
Hm. Ja. Ja, könnte sein.
Und ich meine, die AirPods generell laufen ja bei Apple wie bekloppt. Warum sollen sie die Welle nicht reiten?
Die verkaufen sich wie geschnitten Brot, ja.
Ja. Und warum sollen sie das Portfolio nicht aufdrehen und erweitern? Das, denke ich mal, ist doch möglich.
Ja.
Ja. Gut, dann hast du noch ein nettes Gehäusethema hier
rein. Oh, ich wollte zuerst noch ein paar Jubiläen erwähnen.
Oh ja, gut, machen wir das.
Genau, und zwar das ZipDrive wurde jetzt 25 Jahre alt. Wir haben ja in der Vergangenheit schon öfter mal über ZipDrive gesprochen.
Oh ja.
1995 war das ja, als iOmega das ZipDrive 100, damals ja noch dieses blaue, eckige Gerät vorgestellt hatte. Und ich habe irgendwo in irgendeiner meiner Technikkisten dieses Gerät mit dem Parallelanschluss auch noch liegen. Ja, also man kann es nicht mehr verwenden oder ich könnte es nicht mehr verwenden, weil ich einfach keine Technik mehr dafür habe. Ja, damals war das schon heißer Scheiß. Wenn man überlegt, damals CD-Laufwerke ja noch exorbitant teuer. Eine CD-RW gab es im Prinzip noch nicht. Mhm. Die kam ja dann erst danach. Ja, mein Gott, die ersten CD-Laufwerke, gerade die Brenner, wissen wir ja auch, wie leistungsfähig bzw. fehleranfällig die waren. Da war das ZipDrive, auch gerade später in der 250er-Variante, dann, ja, die hatte ihre Zeit damals, ja.
Ich hatte ja so ziemlich jedes ZipDrive, was es gab, und es gab ja so diese Hochzeit dieser sogenannten Wechseldatenträger. Ich glaube, das war so im Zeitraum 95 bis 2000. Da gab es dann
2005, sowas in Richtung.
Ja, genau. Jazz Drive hatte ich dann später auch. Da hatte ich dann die 2-Gigabyte-Version. Das war schon ein wesentlich teurerer Spaß. War dann die Weiterentwicklung vom ZipDrive oder eine neue Kategorie. Es gab dann parallel natürlich weiterhin das ZipDrive. Das Jazz Drive gab es, wie gesagt, in der 1-Gigabyte- und in der 2-Gigabyte-Version. Und das Zip Drive war in der letzten Ausbaustufe bei 750 MB.
Ja.
Gab es auch als SCSI und als Parallel und als USB zum Schluss. Und
ich glaube, ATA gab es auch.
ATAPI, also intern, ich hatte dann. Und intern SCSI gab es auch noch. Und ich hatte dann damals mir so ein bisschen.
Die externen hatten, glaube ich, noch DIP-Schalter für das Einstellen der ID, ja?
ID, denn bei SCSI braucht es ja eine ID, also eine SCSI-ID. Ja. Und bei den anderen brauchtest du dann diese Master-Slave-Konfiguration den IDE-Laufwerken sozusagen. Mhm. Und die internen waren dann auch relativ günstig. Das waren dann Brot- und Butter-Laufwerke teilweise. Selbst Apple hat ja dann in den Power Macs zur damaligen Zeit, also diese G4-Geschichten, hatte Apple ja damals ZipDrive als Option angeboten. Ne? Das haben ja auch viele vergessen, dass Apple auch teilweise auf ZipDrives gesetzt hat. Mhm. Und ich hatte dann damals mir den Spaß gemacht, weil ich sehr viel mit Grafikagenturen und Werbeagenturen zu tun hatte, die teilweise untereinander Daten ausgetauscht haben auf verschiedenen Wechseldatenträger. Und ich hatte mir so ein SCSI-Gehäuse gebaut, ein externes Gehäuse. Das hatte 14 Einbauschächte und ich habe dann so ziemlich alle gängigen SCSI-Laufwerke eingebaut, von magneto-optischen Laufwerken, von Fujitsu gab es damals MO-Laufwerke, die waren sehr beliebt. SideQuest hatte sehr viel Wechseldatenträger-Laufwerke. ZipDrive, JazzDrive hatte dann alle diese gängigen Wechseldatenträger drin und hatte dann als Dienstleistung angeboten, Daten zu konvertieren von einem aufs andere Laufwerk. Das lief auch relativ gut, weil es gab wenig Leute, die so ziemlich alle gängigen Laufwerke auf einmal in Verwendung hatten. Hm. Ja, man muss ja nur seine Marktnische finden.
Genau, genau, genau. Apropos Marktnische, ich glaube, das hattest du noch hier notiert, Photoshop 30.
Photoshop wurde letztens auch 30 Jahre alt, ja. Ist keine Nische, ich denke, das ist so der Quasi-Standard in der professionellen Bildbearbeitung, ja.
Kaum. Ja. So ist es. Wobei, da tut sich ja auch viel, da hatten wir in der Vergangenheit ja auch schon öfter drüber gesprochen, also der Markt lebt, Gott sei Dank, ja. Alternativen kommen, beziehungsweise gibt es schon, also von daher. Auf jeden Fall auch eine stattliche Zahl, 30 Jahre für eine Software ist ja auch schon ein Alter. Manche sagen, man sieht es Photoshop oder man fühlt es Photoshop auch an. Aber es ist, du hast es eben schon erwähnt, das ist nach wie vor quasi der Standard, ja.
Es ist genau. So. Auch wenn der Standard ein bisschen bröckelt, aber im Moment ist es noch der Standard,
ja. Ja, genau. Und apropos Standard, am 24.02. ja, wäre Steve Jobs 65 Jahre alt geworden.
Ja.
Ja. Ja. Auch noch ein Jubiläum, beziehungsweise ein Geburtstag dieses Jahr, dieser Monat. Ja. Ging jetzt gar nicht mal so durch die Presse, würde ich sagen, beziehungsweise, oder sagen wir mal, durch unsere einschlägigen Medien, wie ich gedacht hätte. Aber so die eine oder andere Seite hatte es dann doch noch, auf dem Schirm, beziehungsweise auch ein bisschen was dazu gepostet. Ja.
Ja.
Genau.
Kein Alter, 65. Ja. Er könnte noch locker unter uns sein.
Ja, war ja aber auch schwer krank. Also von daher,
ja, leider.
Ja. Aber apropos Medien und geschrieben bzw. erwähnt oder sehr viele Videos dazu produziert, kommen wir zurück zu dem Gehäuse, was du angesprochen hast. Das wurde ja auch durch YouTube geprügelt. Und zwar reden wir gerade über das NZXT H1, also H1-Gehäuse. Gibt es, oder das Embargo ist jetzt gefallen, ja, anscheinend. Ja, ich wusste es vorher auch nicht, ja. Auf jeden Fall bei YouTube, ja, jeder, der irgendwas mit PC-Basteln zu tun hatte, hat ein Video über das NZXT H1 am Start gehabt. Ist ein SFF-Gehäuse, also Small Form Factor, ITX-Platine, Gehäuse, horizontal, designtechnisch erinnert es ein bisschen so an das Design der kommenden Xbox. Es ist knapp unter 14 Liter, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, also doch sehr kompakt. Falls einem das Fantex Evolve Shift etwas sagt, ungefähr so diese Art von Gehäuse, ein bisschen kompakter, preislich nicht ganz so günstig.
Ich glaube, das liegt über 349 Euro, ne?
$350 beziehungsweise 350 Euro, ja. Mhm. Allerdings muss man da auch sagen, es kommt mit einem 650 Watt Goldstandard Netzteil.
80 plus, ja.
Genau. Und einem 140 mm Wasserkühler für den Prozessor.
Also eine All-in-One Wasserkühlung hängt da mit drin, ja.
Genau. 140 mm Radial, also Lüfter. Kommt mit, wenn man da die Kosten ein bisschen gegenrechnet, ja, kommst du, je nachdem, was du halt verbauen würdest, an Technik. Ich lasse das Riser-Kabel mal weg, das rechnen viele mit. Ich lasse es mal weg, weil bei der Art von Gehäuse sollte das eigentlich im Lieferumfang sein und damit im Preis eingerechnet. Also das würde ich jetzt nicht gegenrechnen. Aber man muss gucken, ja, die Wasserkühlung dürfte so um einen Huni, ja, kosten. Das Netzteil, ja, auch nicht gerade weniger. Ja, also da relativiert sich der Preis auch recht schnell. Ja, je nachdem, was du an Netzteil und an Wasserkühler kaufst, bist du alleine irgendwo, ja, sagen wir mal, etwas unter 200 Euro wahrscheinlich. Ja, damit relativiert sich der Gehäusepreis natürlich auch sehr schnell. Andere Gehäuse in dieser Art kosten oder in diesem Formfaktor kosten teilweise dann mehr, ja, beziehungsweise sind natürlich günstiger, allerdings bieten sie in der Regel halt nicht die Ausstattung jetzt wie Netzteil und Wasserkühlung. Das Schöne am H1 ist auch, dass gerade beim Netzteil, es ist ein modulares Netzteil, bedeutet ja, die ganzen Kabel, die du zur Energieversorgung oder zur Stromversorgung von Mainboard, von Grafikkarte, SSDs etc. brauchst, sind nicht fest verdrahtet am Netzteil, sondern steckbar. Ja, das ist halt auch schon mal eine ganz schöne Sache. Und die Netzteil und Lüfter sind vormontiert. Kabelführung gerade vom Netzteil ist teilweise auch schon gemacht. Ja. NZXT gibt an, man kann den Einbau innerhalb von einer Viertelstunde erledigt haben. Ist für Geübte bestimmt auch machbar. Das will ich gar nicht bestreiten. Also unter 20 Minuten sollte, denke ich mal, wenn man weiß, was man tut und es nicht das erste Mal macht, sollte definitiv machbar sein. Viertelstunde, gute Frage, kann hinkommen, wie gesagt, wenn man geübt ist. Aber dadurch, dass, wie gesagt, Netzteil und Wasserkühlung im Prinzip schon vormontiert sind, du musst nicht mehr so viel in Anführungszeichen machen. Ja, gerade wenn du ein Mainboard hast, wo du NVMe-SSDs verbauen kannst, ja, musst du ja auch nicht mehr eine extra SSD, auch gerade was die Verkabelung betrifft, dann noch einbauen. Du schraubst die SSD aufs Mainboard. Ja, und damit ist die Sache ja auch schon wieder erledigt. Also sollte sehr schnell machbar sein. Vom Design her gefällt es mir ganz gut. Von der Anordnung muss man sagen, dass die Anschlüsse vom Mainboard nach unten rausgeführt werden, was ja, Vor- und Nachteile hat. Die Verkabelung geht natürlich unten vom Gerät raus und weg, ja, was von der Kabelführung her, denke ich mal, besser ist, als wenn du es von oben hast. Beim Evolve Shift ist es ja so, dass die Anschlüsse nach oben weggehen. Also die ganzen USB-Anschlüsse gerade bleiben natürlich zugänglich oder einfacher zugänglich als jetzt bei dem H1. Da ist natürlich die Problematik, dass du entweder die Kabel oben aus dem Gehäuse rausführst oder aber du musst die am Gehäuse nach unten und unten raus, wobei die dann unter der Abdeckung liegen. Ja, es ist eine saubere Lösung, aber es ist natürlich von der Lösung her anders bei dem Shift als jetzt bei dem H1. Was schade ist, aufgrund dieser Anordnung her, ist auch die Grafikkarte so dann verbaut, dass wenn du eine Blower-Style-Karte hast, die Luft natürlich nach unten weggeht, anstatt nach oben. Von daher, von der Hitzeentwicklung könnte es ein bisschen problematisch werden, je nachdem, was für eine Grafikkarte du drin hast. Was sehr schön ist, ist halt die Grafikkarten, die sie von der Größe her unterstützen. Du kriegst da schon sehr große Karten auch rein oder sagen wir mal lange Karten rein. Das ist halt sehr schön. Ja, du musst da nicht irgendwie auf die Länge der Karte jetzt aufpassen, sondern das sollte in der Regel auch bei den 2080ern, wenn sie nicht gerade über, sagen wir mal, 2,5 von der Breite her hingehen, sollte es eigentlich auch von der Länge her noch passen. Stromversorgung ist eh weniger das Thema. 650 Watt sollte ausreichend sein, auch für eine 2080 Ti zum Beispiel. Sollte kein Thema sein. Wie gesagt, Wasserkühlung ist mit an Bord. Du brauchst dann auch nicht gucken wegen irgendwelchen Low-Profile-Lüftern. Wo man drauf achten muss, definitiv ist auf die RAM-Höhe. Also super hohes oder sagen wir mal groß auftragendes RAM, auch gerade wenn vielleicht das RAM-Riegel sind, die einen relativ großen LED-Block haben. Ja, oder da von der Bauhöhe aufgrund des Kühlers, den sie vielleicht verwenden, weil es hochgetaktetes RAM ist, könnte es Probleme geben mit der Wasserkühlung, weil der 140 mm Lüfter komplett über dem Mainboard liegt und die Bauhöhe des RAMs da schon sehr stark einschränkt. Also da muss man auf jeden Fall aufpassen, was das RAM betrifft. Aber ansonsten vom Design her finde ich ein sehr schönes Gehäuse, ob das jetzt mit der Glas, ja, mit dem Tempered Glas auf der einen Seite oder auf der Front sein müsste, ist eine andere Frage, weil von der Anordnung der Bauteile her mit LED, wenn dann Mainboard das bietet, wenn die Grafikkarte das bietet, hast du nicht unbedingt viele von. Du kannst zwar selbst mit LED dann noch, oder RGB, nicht LED, mit RGB kannst du sehr viel noch natürlich selbst machen, aber inwieweit das dann, wie gesagt, von deinen Bauteilen her, auch von dem RAM, ja, weil das, du siehst es in der Regel nicht besonders gut, ja, so wie es verbaut ist, ist halt die Frage vom Layout von deinem Mainboard, wo sitzt das RAM dann, ja, wie würdest du das eventuell noch sehen? Ansonsten hast du an den Seiten halt Mesh, beziehungsweise das Gelochte, ja, du hast glaube ich, an den Seitenteilen auch Staubfilter. Das ist eigentlich auch ganz nett. Ich glaube, auf der Rückseite hin fehlt ein Staubfilter, aber da wird es bestimmt im Zuge bald was geben, auch dazu. Belüftung, GPU, ja, also Grafikkarte ist halt so ein Ding. Ja, je nachdem, was für eine Karte hast, denke ich mal, könnte es da eventuell zu ein bisschen Problem geben bei der Hitzeentwicklung. Die wird sich bei der Grafikkarte, denke ich mal, eher so im oberen Bereich einpendeln und der Volllast. Dann ist halt die Frage der Geräuschentwicklung, wie das dann da ist, aber das ist ja auch wieder, ja, welche Grafikkarte hast du halt verbaut. Ja, eventuell ein bisschen unter Volt fahren, aber will man das dann auch? Ja, ist halt die Frage. Aber auf jeden Fall jetzt sehr lange drüber geredet. Doch länger, als ich gedacht hätte. Ich wollte es eigentlich nur kurz verlinken. Ein sehr interessantes Gehäuse. Gefällt mir optisch sehr gut. Preis-Leistung, denke ich mal, werden einige dann schon meckern, gerade wenn sie halt schon alles haben und dann quasi nur das Gehäuse wollen.
Die Frage ist, gibt es dann auch irgendwann mal eine Version ohne den ganzen, ohne die Wasserkühlung und ohne?
Nein, ich denke nicht. Okay. Ich denke nicht. NCXT bietet in Amerika schon Fertigsysteme an, also komplett PCs mit auf diesem Gehäuse oder in diesem Gehäuse. Ich denke nicht, dass sie von der Wasserkühlung weggehen, weil von der Art des Gehäuses her wird nicht jede Wasserkühlung wahrscheinlich passen, wenn du eine verbauen wolltest. Und ich hätte mir gewünscht, dass sie da noch irgendwie einen zusätzlichen Gehäuselüfter halt mit eingeplant hätten. Du hast halt keinen anderen Lüfter drin als den für die Wasserkühlung des Prozessors. Finde ich ein bisschen wenig, gerade um halt die Abluft nochmal nach außen zu transportieren. Da hätte ich mir gewünscht, dass man irgendwo nochmal Platz halt für einen zusätzlichen Lüfter halt mit eingeplant hätte. Da wäre mir jetzt nichts bekannt, dass da irgendwo was vorgesehen wäre. Ansonsten ein sehr interessantes Gehäuse. Mich würde es mal reizen, so ein Ding in die Finger zu kriegen. Aber bei dem Preis und der Tatsache, dass ich ja im Prinzip alle Teile hier schon hätte, die ich verbauen würde, nicht unbedingt jetzt so interessant für mich, sagen wir mal. Aber wenn man bei Null anfängt oder
überlegt, die Agentur anschreiben, wie es mit dem Sample aussieht.
Ja, oder wie gesagt, wenn man bei Null anfängt oder aber überlegt, sich ein komplett neues System zusammen zu schrauben, ist es, denke ich mal, in dem Bereich sehr interessant.
Ja, klar. Ja. Also mir gefällt es unwahrscheinlich gut. Also ich meine, dieses ganze Thema mit dem Gehäuse ist sogar bis zu mir vorgedrungen und ich interessiere mich relativ wenig für Gaming-PCs. Also das zeigt natürlich auch, dass die marketingtechnisch was richtig gemacht haben müssen, dass es sogar so weit...
die haben, denke ich mal, ordentlich Geld in die Hand genommen. Alle
und haben so Samples rausgedonnert, ja.
Ohne ja, Ende. Und alle so viel YouTube-Videos... die gleichzeitig zu dem Gehäuse jetzt rauskamen, habe ich jetzt selten am ersten Tag mitbekommen. Vor allem sind teilweise auch noch weitere Videos für den Freitag jetzt angekündigt. Also von daher, die haben da schon sehr viel sehr richtig gemacht. Andererseits muss man sagen, SFF ist ein Thema, was jetzt die letzten Monate immer verstärkt aufkommt. Sehr viele kleinere Hersteller, die halt wirklich auch in Kleinserie sehr interessante Gehäuse machen, teilweise auch über Kickstarter, war halt die letzten Monate sehr viel. Es gibt auch sehr viele YouTube-Channels, die sich ausschließlich mit dem Thema SFF halt beschäftigen. Von daher ist es zwar nach wie vor in dem Bereich eine Nische im Prinzip, aber ja, eine sehr interessante und vor allem auch wachsende. Weil da steckt Potenzial drin, muss man ehrlich sagen. Ja. Vor allem schön, dass mit NZXT halt auch wieder ein großer Gehäusehersteller halt auf diesen Trend halt jetzt aufgesprungen ist und da hoffentlich, und da sind wir auch wieder beim nächsten Punkt, ja, die sind anscheinend auch leider, was die Produktion des Gehäuses betrifft, vom Coronavirus betroffen, haben da auch schon gesagt, dass es wahrscheinlich jetzt aufgrund verzögerter Produktion beziehungsweise Teile Zulieferer halt zu Verzögerungen kommt und die rechnen jetzt, glaube ich, irgendwie zwischen März und Mai, dass es da halt zu größeren Stückzahlen oder zu der Verfügbarkeit dann kommt. Ja. Man kann es nicht ändern. Ja.
So ist es.
Ja.
Leider kann man es nicht ändern.
Aber auf jeden Fall ein interessantes Gerät. Ja. Also wird es in Weiß und in Schwarz geben.
Ja, also mir hat das Weiße ja sehr gut gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das
gefällt
mir am besten.
Sieht schon gut aus, vor allem dann auch. Wobei, man muss auch sagen, was ja weiß ist, ist quasi der Schuber, also das Gehäuseteil, was du dann nach oben wegziehen kannst. Du hast ja zwei Seitenteile, einmal das Glasteil, was gesteckt ist, ja, das kannst du abziehen. Du hast die Rückseite noch, was, glaube ich, farblich auch schwarz ist. Das ziehst du ab und dann kannst du ja den Rest nach oben wegziehen und kannst dann quasi im Gerät bauen. Lässt sich von der Beschreibung her wahrscheinlich schlecht vorstellen, weil wir haben einen Link in den Shownotes drin. Da kann man auf jeden Fall sich mal durchklicken und sich das Ganze angucken. Und wie gesagt, wenn man bei YouTube nach NZXT H1 sucht, da gibt es einige Treffer. Auch Bildvideos, Timelapse, gibt es einiges, kann man sich auf jeden Fall angucken. Und ich würde sagen, dadurch, dass halt Netzteil und AIO im Prinzip schon vormontiert sind, man muss nicht mehr so viel machen, ist es, wenn man sich zutraut, denke oder ein bisschen Erfahrung hat, auch für, sag mal, für den ersten PC, denke ich mal, durchaus geeignet.
Ja, das denke ich auch.
Eine AIO, also eine All-in-One-Wasserkühlung, ist ja heute auch kein Hexenwerk mehr. Das ist ja im Prinzip nicht komplizierter als einen normalen Luftkühler da irgendwo drauf zu montieren. Von daher sollte man sich da jetzt nicht abschrecken lassen, falls man Interesse daran hat.
Ja, denke ich, da sollte es kein Problem geben.
Auch was jetzt Geduld zum Beispiel... Auch was zum Beispiel bei der Montage halt so das Thema Kühlmittel oder Paste betrifft, das ist heute bei den AIOs alles schon von Haus aus drauf, da muss man nichts machen. Ja. Da kannst du auch vom Aufbringen der Menge her der Wärmeleitpaste nicht viel falsch machen, ja, weil ist vormontiert. Ja,
ja. Mir fallen noch ein paar Anekdoten zum Thema Wärmeleitpaste aus alten Servicezeiten ein. Ja.
Da kann man einiges falsch machen, ja.
Inflationär Wärmeleitpaste aufgetragen.
Ja, also viel hilft viel, ist da nicht unbedingt so
und der Leitspruch. Nicht nur zentral, wo es eigentlich hingehört und nur relativ wenig, sondern wirklich flächendeckend über die komplette CPU.
Wobei, je nachdem, wen du fragst oder auch bei YouTube guckst, es gibt da die unterschiedlichsten Empfehlungen, wie man Wärmeleitpaste richtig aufbringt. Es gibt welche, die sagen, ja, die Menge an Paste, die man drauf hat, sollte man auch gleich verteilen. Ja? Es gibt andere, oder die Mehrheit sagt, die Menge in die Mitte und dann bei der Montage wird es durch den Kontakt beziehungsweise durch den Druck verteilt. Man braucht das nicht vorher ausstreichen. Es gibt welche, die sagen, den Punkt in die Mitte oder die Menge in die Mitte. Es gibt welche, die sagen, hier bitte als X verteilen. Es gibt im Prinzip Empfehlungen wie Sand am Meer. Ja.
Ja. Ja.
Das Einzige, wo sie sich im Prinzip alle einig sind, nicht zu viel.
Ja, und das ist ja das Thema. Ich habe da, mal eine CPU gesehen, die war wirklich so bestrichen, ja, das sah aus, als ob einer eine Torte mit Sahne bestrichen hat. Also da war zu dem Zeitpunkt, das war so die ersten, wo Wärmeleitpaste halt aufkam, das waren auch so die frühen 2000er, sage ich jetzt mal, und da war die Wärmeleitpaste zu 99% schneeweiß und sah aus wie Zahnpasta, sage ich jetzt mal, von der Farbgebung. Mhm. Das hat sich ja heute, glaube ich, auch mittlerweile geändert. Und dann kam ja dann die nächste Generation auf, Wärmeleitpaste mit Silberpartikeln, mit Goldanteilen und was es da alles dann gab. Also daran kann ich mich jetzt noch erinnern, an diese Zeit. Aber zu dem Zeitpunkt, wo Wärmeleitpaste noch so wie Zahnpasta aussah von der Farbe, da gab es einige Leute, die haben wirklich das aufgetragen, als ob sie eine Torte mit Sahne bestreichen und auch so von der Menge her. Das habe ich alles schon erlebt. Ja.
Da, wie gesagt, dieses manch einer hat ja gedacht, viel hilft viel. Ja.
Ja, wenn es so wäre, ne?
Wenn es so wäre. Ja gut. Da kann man auch viel leider falsch machen. Ja.
So ist es.
Ja, aber auch da, wenn sich jemand interessiert oder für das Selbstbasteln, ja, oder für das Selbstzusammenstellen und dann auch, wie gesagt, Schrauben, YouTube hilft da sehr viel weiter.
Ja. Das ist richtig.
Da kann man sich auch abgucken, wie viel, ja, und auch wie man es machen soll. Also da braucht keiner irgendwie Angst haben, ja.
So ist es. Ja. Gut. Aber wo wir gerade bei Gehäuse sind, Apple hat ein neues White Paper rausgegeben zum Thema nachträgliche Aufrüstung der MacBook, nicht MacBook, das wäre auch schick, MacBook mit Rollen. Nein, der Rollen für den neuen Mac Pro, die wird es demnächst auch optional nachträglich zu erwerben geben, nämlich zum gleichen Preis, logischerweise, 480 Währungseinheiten und als Option nachträglich zu erwerben. Das gab es ja bisher nicht. Man musste sich entscheiden, entweder Füße oder Rollen. Und das gibt es demnächst auch für die Spätentschiedenen oder die sich spät entscheiden, als ganz normales Zubehör zu kaufen. Ja, warum auch nicht? Weil Apple hat mich sowieso gewundert, dass das Apple nicht macht, weil da lassen sie am Endeffekt auch Geld auf der Straße liegen. Es gibt bestimmt eine Menge Leute, die sich da noch nicht durchgerungen haben oder vielleicht noch ein bisschen sparen müssen und dementsprechend später aufrüsten oder erst später erkennen, dass sie vielleicht doch Rollen benötigen, je nachdem.
Ja, oder die sich ein Mac Pro gebraucht gekauft haben.
Ja, okay, dass es jetzt schon Gebrauchte gibt, ist
ja, das fraglich. Nicht, aber wie gesagt, warten wir noch ein paar Monate.
Ja. Ja, es gibt bestimmt dann gebrauchte oder refurbished Geräte etc. Jeder große Distri, der Macs im Portfolio hat, macht ja jetzt seine Mac-Tour und fährt mit den Geräten durchs Land und präsentiert die Maschine. Comline war da ja mit unterwegs und ich glaube, irgendwann, wenn die Geräte dann ausgelutscht sind und so demoliert sind, dass man sie nicht mehr vernünftig benutzen kann, dann werden sie auch mal gebraucht verkauft. Möglich ist alles. Ja, und dann gab es noch, was gab es denn noch? Ah ja, Netatmo hat jetzt endlich die Firmware rausgerollt oder ausgerollt für ihre Indoor-Kameras und somit werden auch ihre, ich glaube, die ältesten Modelle sind mittlerweile der HomeKit Secure Video fähig. Das ist nochmal so ein Gummipunkt, den man an Netatmo geben muss, weil 5 Jahre alte Produkte abzudaten, das ist schon schön. Kann man nur mit einem Daumen hoch bewerten, das Ganze. Finde ich gut. Ja. 5 Jahre alt. Mir war gar nicht bewusst, dass das Ding schon so alt ist, diese Kamera. Ja, was haben wir sonst noch irgendwo in den Kurzthemen? Gibt es da noch was Interessantes? Haben wir jetzt alles durch, was wir...
Ich glaube, von mir nichts mehr, nein.
Was ich hier durchnehmen wollte? Nö. Noch einen kleinen Tipp. Ich weiß auch nicht mehr, ich weiß auch nicht, ob der Tipp da noch aktuell ist, wenn die Podcast-Folge raus ist. Aber zum Zeitpunkt der Aufnahme, da gab es bei Amazon die AirPods 2 mit Ladecase zum wahnsinnigen günstigen Knüllerpreis von 124,25 €. Das ist der niedrigste Stand, den die Kopfhörer oder den diese Modelle, die AirPods 2 bisher erreicht haben. Also wer da im Markt ist und wer die Dinger sucht, der sollte doch da zuschlagen. Wundert mich, dass sie so eine Aktion im Moment fahren, aufgrund dessen, dass die Dinger ja auch eigentlich auch diese Standard-AirPods relativ verknappt sind. Sehr interessant.
Ja, sind wahrscheinlich keine Originalteile.
Doch. Also, da gehe ich mal von aus. Oder ich hoffe es doch. Gebe ich jetzt persönlich keine Garantie ab, falls die Dinger. Amazon ist schuld, wenn es da Probleme gibt. Und wenn, return to sender. Kein Problem. Die sind da eigentlich relativ kulant.
Ja, also, vor allem, wenn es ja Amazon direkt ist, dann.
Ja, da kann man, denke ich, nichts verkehrt machen. Gut. Und dann gab es noch ein schickes Video von Ben Gaskin, den haben wir heute schon das zweite Mal in der Sendung. Der hat angeblich eine ganz, ganz frühe Beta-Version oder eine extrem frühe Beta-Version von iPhone OS 14, nicht iPhone OS, iOS, mein Gott, iOS 14 in die Hände bekommen. Und da sieht man, dass sich die Multitasking-Geschichte etwas verändert hat und sie sich sehr stark an iPadOS anlehnt. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Fake ist oder ob das ein echtes Video ist, keine Ahnung. Wir verlinken es mal in den Shownotes, da sollte sich jeder seine eigene Meinung bilden, ob das echt ist oder nicht. Ich finde es interessant, wenn es so kommen wird, wäre das ein Fortschritt, wäre das ein Schritt in die richtige Richtung, das ein bisschen übersichtlicher zu machen, diese ganze Multitasking-Geschichte, würde mir sehr gut gefallen. Aber ob das jetzt echt ist oder nicht, das kann ich nicht beurteilen. Keine Ahnung. Jo. Dann würde ich sagen, aufgrund dessen, dass wir alle Themen durch haben, gehen wir in die Gadget-Ecke.
Ja, nur zu.
Ich habe mal wieder was von der Firma Satechi. Wer hätte das gedacht, ne?
Überraschung.
Überraschung. Konfetti.
Ist heute nicht Aschermittwoch?
Heute ist alles vorbei. Ja, genau. Heute ist auch der politische Aschermittwoch. Ach du lieber Gott, das auch noch. Gut, dann würde ich sagen, lass uns doch über ein Netzteil sprechen, was jetzt ganz neu ist aus dem Hause Satechi. Und damit sprechen sie auch die Nutzer des 16-Zoll MacBook Pros an. Was ja auch sehr interessant ist, weil sich ja auch bei Apple das Netzteil vergrößert hat von der Leistung und auch vom physischen Ausmaß hat sich das Apple-Netzteil übrigens auch ein bisschen verändert. Das nur so am Rande, aber lass uns lieber über das Satechi-Netzteil sprechen, weil das ist wesentlich interessanter. Wir haben ja ein Netzteil mit einer Gesamtleistung von 108 Watt. Das ist schon mal sehr ordentlich. Wir haben 4 Anschlüsse, wir haben 2x USB-C mit Power Delivery. Ein Port kann 90 Watt, der andere Port kann 18 Watt. Dann haben wir noch 2 USB-A-Anschlüsse mit jeweils 12 Watt Leistung. Also ein Multiport-Netzteil, würde ich sagen, ja. Was gewohnt die gleiche Designsprache aufweist wie die andere Netzteile aus der Baureihe, also da gibt es jetzt noch weiteren Desktop-Netzteile, Desktop kann man es jetzt nicht schimpfen, Multiport-Netzteil ist, wie ich eben schon erwähnte, denke ich, die richtige Bezeichnung. Es gibt ja, wie gesagt, noch kleinere Brüder von diesem Netzteil, 75 Watt zum Beispiel wäre, glaube ich, die nächst kleinere Stufe, aber wie gesagt, dieses 108 Watt Netzteil ist so das Power-Gerät oder das mit der größten Leistung. Wie gesagt, es spricht, denke ich, die Kunden an, die jetzt das neue 16 Zoll haben, aber auch das 15 Zoll ist natürlich damit auch kompatibel, wenn man jetzt das Vorgängermodell hat. Anzumerken ist, wie gesagt, dass es von der Verarbeitungsqualität sehr hochwertig ist, wie gewohnt. ein Aluminiumgehäuse hat. Was macht auch Sinn, dass die Wärme nach außen vernünftig abgeführt wird. Die entsteht natürlich bei so einem Netzteil, keine Frage. Ich habe die Vorgängermodelle im Einsatz, oder nicht die Vorgängermodelle, sondern die kleineren Modelle, und habe da bisher noch keine Probleme gehabt. Wie es jetzt natürlich mit diesem Netzteil aussieht, kann ich zum heutigen Zeitpunkt nicht sagen. Langzeittest konnte es natürlich noch nicht bestehen, weil es halt noch gar nicht so lange auf dem Markt ist. Falls es was Negatives geben sollte, würde ich darüber berichten, und wenn es genauso gut und positiv weiterläuft wie die alten oder die kleineren Modelle, dann würde ich dazu weiter nichts sagen, weil wenn ein Produkt läuft, alles in Ordnung ist, muss man darüber eigentlich kein Wort mehr verlieren. Keine Nachrichten oder sind im Endeffekt gute Nachrichten in dem Fall. Gut, also ist jetzt mein Begleiter für das mobile Setup, und man muss jetzt nicht mehr so viel verschiedene Netzteile mitschleppen. Preislich gesehen hat es heute nochmal einen Sprung nach oben gemacht. Es war mal ein bisschen weiter unten. Bei Cyberport habe ich gesehen, gab es das für 84 Euro. Bei Amazon ist es derzeit bei 101 Euro, obwohl es heute Mittag bei Amazon bei 89 Euro war. Also ist wieder so ein Produkt, was extrem schwankt vom Preis her. Muss man halt gucken. Bei 101 Euro, da würde ich schon sagen, okay, ist schon ein stolzer Preis, aber wenn man sich zum Beispiel verschiedene Netzteile mit den verschiedenen Leistungsklassen einzeln kauft, ist man auch drüber, wenn man in dieser Qualitätsklasse unterwegs ist. Und somit hat man ein All-in-One-Multiport-Netzteil mit einer sehr hohen Verarbeitungsqualität. Anzumerken ist, wenn man sich dieses Netzteil kauft, sollte man eigentlich auch schon wirklich diese Leistung benötigen, weil wir haben hier eine Gewichtsklasse von 416 Gramm. Das Ding ist nicht leicht. Wenn man jetzt nur das 75er brauchen würde, also das kleinere Modell, spart man auch vom Gewicht ein bisschen. Also wer dieses Netzteil kauft, sollte auch diese 108 Watt benötigen und einsetzen müssen, brauchen, wie auch immer.
Dürfen.
Ja. Ja, weil 416 Gramm ist schon ordentlich. Ne?
Das ist, merkst du in der Hand, ja.
So sieht's aus. Gut. Ja, ich würde sagen, das war's von meiner Seite zum Netzteil, weil ja, es ist halt jetzt auch nicht so extrem spannend, weil es ist im Endeffekt eine Produkterweiterung, und über die anderen kleineren Modelle habe ich ja schon sehr ausführlich gesprochen. Puh. Gut. Dann haben wir es doch für heute, oder?
Mhm. Sind wir am Ende angelangt, jawohl.
Ja, dann machen wir es doch kurz und bündig. Und ich sage meinen klassischen Satz, den wir haben immer noch nicht als Soundschnipsel aufgenommen, da arbeiten wir auch noch dran.
Ja.
Wie gesagt, wenn alles gut geht, dann hören wir uns nächste Woche wieder.
Ja, tschüss.
Tschüss.